بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جزيه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا ورفعا لدرجاتنا وتفريجا على أمتنا. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم وفق الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب، وما زال الحديث موصولا بين يدي هذا المثل المبارك الموصول بثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 58. وفي بدايته أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلوا كبير الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seinen Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, auch nach langer Zeit sehen wir uns so wieder, und wir sind immer noch bei der segensreichen Vortragsreihe mit dem Thema die Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen. Eine Vortragsreihe mit dem ehrenwerten Sheikh Sayyid Abdul-Atih Hafidahullah. Und so sind wir angekommen beim Vortrag Nummer 58. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
الأصل الأول والثاني، معرفة الله عز وجل معرفة صحيحة بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. انتقلنا إلى الأصل الثالث، ومعرفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، وعشرون نبيا رسولا، نبئ بإقرأ، وأرسل للمدثر، وبلده مكة، وبعثه الله تعالى بالنظارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. كان هذا وكلام المصنف رحمه الله تعالى. فيما مضى تكلمنا عن نسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تكلمنا عن الذبيح الأول والثاني، تكلمنا عن العرب العارب والمستعرب، تكلمنا عن قبيلة قريش وبني هاشم، وتكلمنا عن بداية النبوة في قول الله تعالى اقرأ. وفي هذا اللقاء هنبدأ نتكلم عن بداية الرسالة وهذه الآيات التي بها أرسل النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر.
So fahren wir fort, liebe Geschwister, mit dem, was der Autor sagt, nachdem wir die letzten zwei Grundlagen erläutert haben: die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala mit den dazugehörigen Beweisen und die Kenntnis der Religion des Islam mit den dazugehörigen Beweisen. Und so haben wir erwähnt, dass sich dies wiederum in 3 Rangstufen unterteilen lässt: einmal al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Und danach sind wir angekommen bei der dritten Grundlage. Der Autor fährt damit fort, indem er erwähnt die dritte Grundlage: das Wissen über euren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er ist Muhammad, der Sohn von Abdullah, der Sohn von Abdul Muttalib, der Sohn von Hashim. Und die Hashim sind von den Quraysh, und die Quraysh sind von den Arabern, und die Araber sind die Nachkommen von Ismail, dem Sohn von Ibrahim al-Khalil. Höchste Friede sei und Segen auf ihn und auf unseren Propheten. Er lebte 63 Jahre, 40 davon vor seiner Prophetenschaft und 23 als Prophet. Prophet wurde er durch Iqra und Gesandter durch Mudassir. Seine Heimat war Mekka. Allah erweckte ihn, um vor dem Schirk, dem sogenannten Polytheismus, zu warnen und zum Tawhid, dem Monotheismus, aufzurufen. Und er beweist die Aussage des Erhabenen: O du Zugedeckter, stehe auf und warne, und deinen Herrn den Preise als den Größten, und deine Gewänder die Reinige, und die Unreinheit des Götzendienstes die Meide, und halte nicht deinen Verdienst vor und halte ihn nicht für zu groß, und ertrage standhaft alles auf deinen Herrn. Und die Bedeutung von stehe auf und warne ist, vor dem Schirk zu warnen und zum Tawhid aufzurufen. Und dein Herrn den Preise bedeutet, verehre und verherrliche ihn mit dem Tawhid. Deine Gewänder die Reinige bedeutet, reinige deine Taten von der Unreinheit des Schirk. Die Unreinheit, die Meide, Ar-Rujz, bedeutet die Götzen, und Al-Hajr, yani sie zu meiden, bedeutet sie zu meiden, sich von ihnen loszusagen, so wie von ihren Anhängern. Er rief 10 Jahre zur Einheit Gottes, dem Tawhid, auf. Nach 10 Jahren wurde er zum 7. Himmel hinaufgebracht, wo ihm die Verpflichtung der 5 Gebete verkündet wurde. Er betete in Mekka 3 Jahre, danach wurde ihm angeordnet, die Hijra, die Auswanderung nach Medina, zu vollziehen. So viel dazu, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind, liebe Geschwister. Wir haben über die Familie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen, Wir haben besprochen, wie es sich unterteilen lässt in Araber und diejenigen, die ursprünglich keine Araber waren. Wir haben über die Berufung zum Gesandten sozusagen gesprochen. Wir haben ebenfalls die Geschichte erwähnt von Ismail und unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die wir erläutert und betitelt haben mit der Geschichte der zwei, denen es bevorstand sozusagen, dass sie geschlachtet werden. Heute, bi'idhnillahi ta'ala, werden wir weitermachen mit genau diesen Versen, die wir erwähnt haben, an denen Allah subhanahu wa ta'ala die Verse erwähnt, die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Gesandten gemacht haben oder die ihn zum Gesandten berufen.
ففي قول المصنف رحمه الله تعالى وأرسل يا أيها المدثر قم فأنذر أي أصبح محمد صلى الله عليه وسلم رسولا بنزول أول سورة المدثر أصبح رسولا بنزول أول سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه الآيات في أول سورة المدثر توضح معالم الطريق إلى الله رب العالمين لكل من يسأل كيف أصل إلى الله. في بداية الدعوة بيّن الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام معالم الطريق إليه جل في علاه. إذن كل من أراد الوصول إلى الله فإليكم معالم الطريق إليه في هذه الآيات السبعة من سورة المدثر التي بدأت بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. سبع آيات توضح السبيل إلى الله تعالى لكل من أراد أن يصل. هذه الآيات تحتاج منا إلى وقفة حتى نوضح كيف السبيل إليه جل في علاه، كيف أصل إليه. فإن الغاية من خلقنا أن نصل إليه جل في علاه، فهو القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فكيف أصل إلى ربي؟ هذا سؤال مهم. من هنا كان لزاما أن نقف وقفة بين يدي معالم الطريق إلى الله رب العالمين خلال أولى الآيات على مائدة سورة المدثر. بدأت السورة بهذا النداء يا أيها المدثر. معلوم أن الدثار هو الغطاء الذي يغطى به المرء عند نومه فوق ملابسه، لأن ملبس الإنسان إما أن يكون شعارا وإما أن يكون دثارا. الشعار الذي يلي البدن مباشرة يسموه الملابس الداخلية، ده الشعار يكون ملاصق للبدن. لما تبدأ تستعمل غطاء، الغطاء يسمى الدثار. فحال النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول الوحي اضطرب النبي وفزع وعاد إلى أمنا خديجة رضي الله عنها يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، لأن الوحي له شدة. الوحي كان إذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في الشتاء البارد كان النبي من شدة الوحي يتصبب عرقا، فجاء الآن مضطربا زملوني زملوني دثروني دثروني. خديجة رضي الله عنها أمنا هيأت الفراش للنبي وغطت النبي. على هذا الوصف وعلى هذا الحال جاء النبي يا أيها المدثر، يا من تدثرت بثوبك وتغطيت قم. هذه البداية. لابد لمن أراد أن يصل إلى الله أن ينهض. كن. فالذي يريد الوصول لا يعرف النوم إليه طريق، أي حاله كله في جهد واجتهاد، لا يعرف الكسل. قم من القيام. المسلم لا بد أن يقوم بالأمر، أن يقوم بأمر الله عز وجل، وأن يهتم له، وأن يجعله دائما وأبدا شغله الشاغل. أنت مسلم، أنت صاحب هم كبير أوي، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أخرج الله تعالى هذه الأمة في الخاتمة من بين لفتي المصحف هذا الكتاب العظيم لتقوم بالأمر، لتبين منهج الله تعالى، لتحمل هم هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم. دينكم الضمير لك أنت أيها المؤمن، هذا دينك أنت، مع أن الدين دين الله تعالى. فلماذا جاء الضمير لأهل الإيمان؟ اليوم أكملت لكم دينكم، لأنهم هم الذين يقومون به، هم الذين ينصرونه، هم الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل نصرته. هؤلاء هم أهل الإيمان حقا. قال تعالى للنبي الأمين: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وبالمؤمنين إنهم رجال، الذين وصفهم الله تعالى بقوله: من المؤمنين رجال. تخيل عندما يصف الرب الخالق هذه السلة بصفة الرجولة، كيف كانوا هؤلاء؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الأمة لا ولن تموت. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نعم، هناك رجال للأمة إلى قيام الساعة يحملون هم الإسلام، مش هم الشهوة واللذة. تجد البعض إن ضيق عليه في الرزق ربما كفر بالله رب العالمين، وتسود الدنيا في عينيه. أمر عجب. إذا فقد شيئا مصيبة. هب أن إنسان مثلا يجيبه الآن 1000 يورو خارج من المسجد فقدها، حاله بيكون إزاي؟ 1000 يورو، 1000 يورو دي مصيبة كبيرة أوي. طيب تفوت تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر، بل يفوت صلاة الفجر أصلا مش مشكلة عنده، إنما 1000 يورو دي يعني مشكلة. طب لو 5000 يورو، إيه رأيك؟ تجيبك 5000 وضعه منك وقعه أصلحه فيه. طيب صلاة الجمعة تروح منك مش مشكلة، وتلاقي الأخ منكم من الجمعة ما عندوش عمل، يجي لك برضو الجمعة متأخر جدا، في إيه؟ أقول لك في إيه؟ لأن الدين أصلا بالنسبة له أمره ثانوي، مش هو الأصل عنده، مش هو الهم، مش هم الدين، إنما الدنيا دي هم كبير في القلب عند أصحابها. صاحب الدنيا لا ينام من أجل دنياه. شوف بلد أعمال الدنيا، يسافر ويتنقل ويتعب، الشغل هيصحيك الساعة 3 قبل الفجر بيصحى وممكن ما ينامش عشان شغل الدنيا. طب صلاة الفجر، طب الطاعة، طيب فمن البداية حدد القرآن معالم الطريق. يا أيها المدثر قم، يبقى اللي عايز يصل لازم يقوم، يقوم بهذا الدين، يكون شغلك الشاغل الدين، همك هو الدين، همك مرضات الرب جل في علاه. كل شيء هيجي لك. والله من وجد الله وجد كل خير، ومن فقد الله فقد كل خير. كل ما تتمناه إن وصلت إلى ربك جاءك وزيادة، لكن إن لم تصل إليه مسكين أنت، مسكين. يبقى دي البداية، قم، مش وقت نوم. نعم يا
So machen wir heute damit weiter, liebe Geschwister, wie vorhin in der Einführung erwähnt, indem wir die Verse erwähnen, die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Gesandten gemacht haben. Und wie wir erwähnt haben, ist die Surah Nummer 74. Die Verse davon sind die Verse 1 bis 7. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt diese Verse, indem er sagt: O du Zugedeckter, stehe auf und warne. Und deinen Herrn den Preise als den Größten und deine Gewänder die Reinigung und die Unreinheit des Götzendienstes die Meide. Und halte nicht deinen Verdienst vor und halte ihn nicht für zu groß und ertrage standhaft alles für deinen Herrn. Allah subhanahu wa ta'ala beginnt hier mit dem Aufruf, indem er sagt, O du Zugedeckter. Und dies ist ein direkter Aufruf an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und mit diesem Aufruf wurde er sozusagen zum Gesandten. Denn bemerkenswert, liebe Geschwister, oder eine wichtige Sache, die wir uns einprägen sollen, yani jeder von uns, der auf dem Wege zu Allah subhanahu wa ta'ala ist und Allah subhanahu wa ta'ala erreichen möchte, für den sind diese sieben Verse maßgebend. Für den sind diese sieben Verse maßgebend. Diese sieben Verse, liebe Geschwister, zeigen den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Diese sieben Verse zeigen den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn das ist das, was jeder von uns erreichen möchte. Ja, jeder von uns möchte Allah subhanahu wa ta'ala erreichen. Und jeder von uns möchte auf dem Wege gehen, Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen. Und das ist der Sinn des Lebens. Yani Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ich habe die Jinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Und damit du Allah subhanahu wa ta'ala dienst, ist natürlich yani Voraussetzung dafür, dass du zu Allah subhanahu wa ta'ala gelangst, dass du dich auf diesem Weg machst zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wie wir erwähnt haben, diese Sura beginnt mit diesem Aufruf, in dem sie sagt, O du Zugedeckter. Und dies ist die Beschreibung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn wie überliefert ist in der Anfangszeit der Offenbarung, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Offenbarung bekommen hat, ging er sozusagen zu seiner Frau Khadija radiallahu anha und hat ihr gesagt, dass sie ihn zudecken sollte. Weil man sollte wissen, die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala darf man sich nicht als eine leichte Angelegenheit vorstellen. Yani, subhanallah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn die Offenbarung im tiefsten und stärksten Winter auf ihn gekommen ist, war er schweißgebadet sozusagen. Yani, obwohl diese Kälte ist, war er schweißgebadet gewesen. Und dies zeigt, wie gewaltig es ist, wenn man die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt, dass dies keine leichte Angelegenheit ist. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, O du Zugedeckter. Und was mit dem Zugedeckten gemeint ist, yani ist ja im Deutschen eigentlich relativ klar, eine Person, die sich zudeckt. Ja, eine Person, die sich zudeckt. Dann fährt Allah subhanahu wa ta'ala fort, indem er sagt, O du Zugedeckter, stehe auf und warne. Und aus diesem Vers gibt es sehr Wichtiges zu entnehmen. Stehe auf und warne. Und wie wir erwähnt haben vorhin, diese sieben Verse zeigen den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Stehe auf und warne. Und dies ist für jeden, der sich dies als Lebensaufgabe nimmt. Dass sich diese Person, yani die wird selten Zeit finden, um sich auszuruhen. Weil sie sich diese Dauer sozusagen als Lebensaufgabe genommen hat. Und so sollte er aufstehen und aufrichtig warnen. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch über uns, ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgekommen ist. Ja? Hier erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, ihr seid die beste Menschheit, die für die Menschen hervorgekommen ist. Ja, ihr gebietet das Gute und verbietet das Schlechte und ihr glaubt an Allah. Und dies ist
wie wir erwähnt haben, für jeden, der sich diese Angelegenheit als seine Lebensaufgabe nimmt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, in einem anderen Vers heißt es, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, heute habe ich euch eure Religion vervollkommen sozusagen. Warum erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala hier eure Religion, obwohl das ja eigentlich die Religion Allah subhanahu wa ta'ala ist. Aber trotzdem sagt er, heute habe ich euch eure Religion vervollkommen. Heute habe ich euch eure Religion. Warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala nicht, heute habe ich meine Religion vervollkommen? Sondern er sagt eure. Ja, als würde er sie uns zuschreiben, dies ist eure Religion. Weil es die Aufgabe des Menschen ist, ja, diese Rolle einzunehmen und zu dieser Religion aufzurufen, um das Gute zu gebieten, um das Schlechte zu verbieten, die Gebote einzuhalten, von den Verboten fernzubleiben, die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala einzuhalten. Deswegen sehen wir auch in anderen Versen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in der sinngemäßen Übersetzung, von den Gläubigen gibt es Männer, die wahrhaft erfüllen, was sie Allah versprachen. Ja, von den Gläubigen gibt es Männer. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier die Gläubigen und dann zieht er einen gewissen Teil daraus, indem er sagt, von den Gläubigen gibt es Männer. Und wenn wir sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Personen oder bestimmte Personenkreis ja, mit dieser Männlichkeit sozusagen betitelt, denn von den Gläubigen gibt es Männer, die wahrhaft sind sozusagen Männer. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala die so, dann müssen das wirklich eine wahrhaftige, aufrichtige Männer gewesen sein, die das festhielten, was sie Allah subhanahu wa ta'ala versprochen haben. Jetzt vergleichen wir uns mit dieser Situation, denn wie mehrmals erwähnt, wichtig ist es immer, dass wir auch den Nutzen daraus ziehen, wenn wir solche Worte hören. Yani, wie ist es mit deinem und meinem Zustand? Yani, gehören wir wirklich zu denjenigen, über die Allah subhanahu wa ta'ala oder die sich zusprechen, dass sie sich diese Sache als Lebensaufgabe genommen haben, dass sie aufstehen und warnen und zu der besten Gemeinschaft gehören und vielleicht auch zu den Gehörigen, auch vielleicht zu denen gehören, die Allah subhanahu wa ta'ala mit der Männlichkeit beschreibt unter den Gläubigen. Und um dies rauszufinden, ist ganz einfach. Yani, es gibt einen bestimmten Maßstab, den jeder von uns anwenden kann. Und zwar ist dies ganz simpel, indem er vergleicht seine Dunya und seine Akhira. Yani, wie er für die Dunya arbeitet und wie er für die Akhira arbeitet. Und das ist eine Sache, die sich jeder von uns selbst beantworten kann. Yani, er muss niemand irgendwie offen reden. Jeder kann das sich selbst beantworten, wie sein Maßstab ist. Yani, Dunya und Akhira. Wie ist er beispielsweise drauf, wenn ihn eine Arbeit durch die Lappen geht, was ihm vielleicht 1000 Euro gebracht hätte. Ja, oder er macht einen Verlust, wie auch immer, einen geschäftlichen Verlust, Handel, wie auch immer, macht er einen Verlust von 1000 Euro. Oder er macht einen Verlust von 2, ja, oder irgendeinen Betrag. Oder er hat die Arbeit verschlafen und es gibt eine Abmahnung und Lohnkürzung beispielsweise. Wie ist es in diesem Falle? Wie verhalten wir uns in diesem Falle? Und wie verhalten wir uns beispielsweise, wenn wir das Pflichtgebet verpassen? Ja, indem beispielsweise Takbir al-Ihram im Gemeinschaftsgebet, dass wir das verpassen und vielleicht erst in der zweiten Raka ankommen. Oder wenn wir das Gemeinschaftsgebet allgemein in der Moschee verpassen oder das Morgensgebet. Oder wie ist es, wenn wir das Freitagsgebet verpassen? Yani selbstverständlich für diejenigen, die Arbeit haben und ähnliches, die sind nicht angesprochen. Aber viele Geschwister, du siehst, der hat noch nicht mal einen Job, yani der hat keine Arbeit. Oder vielleicht hat er aber an diesem Tag, hat er immer frei oder er geht noch zur Schule oder ähnliches. Und er hätte frei oder er hätte die beste Möglichkeit, pünktlich zu kommen. Und trotzdem siehst du ihn, wie er erst mitten in der Predigt oder vielleicht erst zum Gebet kommt. Obwohl er keine Entschuldigung hat, ja, eine legitim islamisch ist sozusagen, er hat keinen islamisch erlaubten Grund, der ihm erlauben würde, dass er beispielsweise den Anfang der Predigt verpasst. Ja, wie verhält sich solch eine Person? Er sieht, er nimmt er das so auf die lockere Schulter, er ist ja sowieso nicht mein erstes Ziel in dieser Dunya, sondern ich will Geld machen und ich will arbeiten und ich will ein großes Auto fahren und so weiter und so fort. Sieht er das so, dass er das auf die lockere Schulter nimmt, indem er sich vielleicht sogar gar keine Gedanken macht? Yani ist es sowas von selbstverständlich, der ist halt gekommen und der Imam ist vielleicht schon auf dem Minbar. Yani ist es sowas von, sagen wir in Anführungszeichen, unwichtig für ihn, dass er sich erst überhaupt gar keine Gedanken darüber macht, dass er jetzt was verpasst hat. Ja, und wie ist es, wenn er einen Job verpasst? Ein Jobangebot, das er bekommen könnte, wo er vielleicht einen Zehner die Stunde bekommt oder ähnliches oder 50 Euro oder 100 Euro oder 1000 Euro. Ja, wenn wir sehen, dass er in diesen weltlichen Angelegenheiten er auf einmal traurig ist und sauer ist und ich habe verschlafen und der Job ist weg und Abmahnung und Geldkürzung, Lohnkürzung, ja, ist er so in diesem Zustand oder ist er so beim Gebet, indem er sagt, Subhanallah, ich habe das Takbir al-Ihram verpasst, ich habe den Anfang der Predigt verpasst, das regt mich jetzt gerade voll auf und so weiter und so fort. Das ist, liebe Geschwister, den Vergleich, den jeder von uns stellen sollte, damit er sieht, ob er zu denjenigen gehören, die wahrhaftig mit Allah subhanahu wa ta'ala sind. Und wie wir erwähnt haben, diese sind diejenigen, dies ist für diejenigen, der ankommen will bei Allah subhanahu wa ta'ala, der sich die Religion des Islam als mit seinem kompletten Inhalt als seine Lebensaufgabe genommen hat. Denn wir sollten wissen, derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala erreicht hat, und mit erreicht hat, damit meinen wir natürlich derjenige, der auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala geht, ja, und vielleicht sein Ziel in dieser Dunya schon erreicht hat, die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala findet. Derjenige, der sich auf diesen Weg macht, ja, und Allah subhanahu wa ta'ala versucht zu dienen auf diesem Weg und Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen, man sollte wissen, derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala erreicht hat, der hat alles Gute erreicht. Und derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala verloren hat, in dem Sinne, in dem er weit weg ist und vielleicht gar nicht diese Nähe sucht, derjenige hat ebenfalls alles Gute verloren. Derjenige, der zu Allah subhanahu wa ta'ala geht, findet alles Gute, und derjenige, der davon fern bleibt, dem bleibt alles Gute erspart auf diesem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala.
للطريق من بداية تكون بالقيام لله رب العالمين. إن أردت أن تستقيم فالأمر الآن بين يديك، من أراد أن يصل لابد أن تقوم لله. يا أيها المدثر قم، كن تحدد لنا بداية الطريق، لابد أن تقوم لله رب العالمين. تقوم في همة عالية، وقد حزمت أمرك وعزمت على السير، قم فأنذر. هنا إيه معنى النظارة أو الإنذار؟ لأن احنا عندنا ما يسمى بالإعلام، عندنا الإنذار، عندنا الإشعار. مرة ثانية، عندنا إعلام، عندنا إنذار، عندنا إشعار. الإعلام معناه مجرد إيصال العلم، إن أنا أخبرك بخبر معين، ده اسمه إعلام. أقول لك مثلا العلم حياة، هذا إعلام، أعلمتك بخبر معين، العلم حياة. أقول لك مثلا جاء الشيخ إلى المسجد في 11:00 صباحا، ده مجرد إعلام أعلمك بخبر معين. الإنذار إعلام فيه تخويف أخوفك، إعلام فيه تخويف من أمر وقعت فيه وعندك سطرة يمكن التصحيح، يوقف معاك أنك تصحح وتراجع نفسك. هذا هو الإنذار. فذلك حتى في المعارك وما شابه ذلك، يكون في تربص بين الأعداء، فتيجي دولة مثلا معتدية بتعمل غارات على دولة أخرى، فدايما كده الدولة الأخرى تعمل إيه عشان رعاياها؟ لما تشعر إن في شيء أو خطر، في حاجة تقول لك صفارات الإنذار. ليه؟ عشان كله بصلح يلحق نفسه ويختبئ، لأن فيه ضرر محقق، إحنا خايفين عليكم. يقول لك صفارات الإنذار، وي 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 الناس تفهم، يطفي النور، اجري بسرعة، انزل تحت الأرض في الخنادق وما شابه ذلك. صحيح؟ فده اسمه الإنذار، يعني أمر فيه تخويف، ومعك وقت إن أنت تصح تلحق نفسك. فكان دايما يضربوا استخبارات الإنذار قبلها بفترة، لما تيجي الاستخبارات تقول له ده الأعداء بيجهزوا الغارة، يعني ممكن قدامهم نص ساعة مثلا ويضربوا. الحق اضرب صفارات الانذار عشان الناس تنزل بسرعه الى الخنادق تحت الارض. الانذار معناه التخويف من امر فيه ضرر محقق وعندك فتره لتصحيح الامر والرجوع. اما الاشعار هو ايضا اعلام فيه تخويف، لكن المده قصيره قوي، ما عندكش وقت حتى يعني ولا كي وإلى إشعار آخر بسرعة إشعار آخر يعني خلاص اخلص في حاجة ثانية جاية. ولذلك يقول الشاعر أنظرت عمرا وهو في مهل يعني أنا في قدامك وقت لما أجي أنذرك تبارك نفسك في معك وقت راجع نفسك كل الخطر اللي أنت فيه. أنظرت عمرا وهو في مهل قبل الصباح فقد عفى عمرو عاصي فبدأنا ننذره نخوفه يعني تبارك نفسك بقى واترك المعصية وربنا يتوب عليك وارجع فعندك الوقت انك تبادر بايه بالعقل. يبقى الانذار معناه ايه؟ معناه اعلام فيه تخويف. دي وظيفة الانبياء والرسل قم فانذر. معلوم ان الدعوة ترغيب وترهيب تبشير وإنذار. ومعلوم أيضا أن التبشير يسبق الإنذار وأن الترغيب يسبق الترهيب. فلماذا هنا بدأ بالإنذار؟ لأن حال قومه يتطلب الإنذار. دول جماعة وقعوا في الشرك مشركون يعبدون الأحجار من دون الله يشربون الخمر يسيئون الجوار يأكل القوي منهم الضعيف يعيدون البنات. هذول حالهم يقتضي إيش؟ الإنذار. يقتضي الإنذار الآن. ولذلك كثيرا ما نردد ونقول إن الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم، علم بحال المدعو. لا نحتاج لإيه في الدعوة؟ لا نحتاج لترغيب وصبر ورحمة ورفق. واحد ثاني لا، نحتاج إيه؟ إنذار وتخويف، وإلا مش هيرجع ولا هيعود لله عز وجل، بل هيتمادى في الغيب. ده مهم أوي للداعية يكون على علم. في أي أمر من أمور الدعوة لابد تكون على علم حتى تثمر الدعوة الخير. فالآن حال البيئة التي بعث فيها النبي تتطلب إيش؟ الإنذار. قم فأنذر. طب الإنذار لمين؟ الآية دي بينت في موضع آخر، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، إذا لابد لمن يتعامل مع القرآن أن يكون من أهل العلم ومن أهل الفهم. الإنذار هنا بيانه الله في موضع أفضل، وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين، يبقى مطالب بإنذار من في البداية لأقاربه لقبيلته لبني قرابته قريش والقبائل المحيطة بقريش. وأنذر عشيرتك الأقربين. وكما ذكرت لك هذه هي البداية. حضرتك أصلحت نفسك بالتوحيد وتحقيق العبودية، طيب قم فأنذر. مين؟ من حولك؟ من أقرب الناس ليك؟ الأم والأب. حالك إيه مع الأم والأب في الدعوة؟ كثيرون يشكون يقول لك أبي ما بيصليش. طيب فين دورك أنت؟ فين أنت من قول الله تعالى النبي وأنذر عشيرتك الأقربين؟ إن شاء الله أقول لك ده أنا شغال في الدعوة في الجامعة بناظر. بتناظر مين يا ابني؟ وبعمله وبرده. طب استنى بس الله يبارك فيك. Wollen wir die Abwart? Ich habe gerade in der Wald, die mich musste. Man ist ja was für ihn. Das Nader mir. Wald, der Bäh. Tarakt und Iman. فإن أنت من قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين طيب والده مسلم بس ما بيصليش إذا إزاي يكون مسلم يا ولد طيب فين أنت من دعوة أبيك للصلاة برفق وصبر وتتودد وتدعيله قبيل الفجر في القيام تبكي بين يدي ربك جل في علاء أن يهدي أباك وأن يشرح صدره للصلاة وتبكي بتذلل وأنذر عشيرتك الأقربين طب والدتك إيه أخبارها إيه حالها بتصلي طب محتجبة في إيه صدع مشيخ ما فكرتش في الكلام ده ما أنت مشغول بيه وقارفني ليه في المسجد وعاملني مشاكل ليه كلا صح وأنذر عشيرتك الأقربين طيب استنى الله يبارك لك الزوجة حالها إيه الزوجة بتحافظ على الصلاة الخمسة لله بتقرأ القرآن ولا لا لسانها عامل إيه كثير الذكر ولا لا زيها الأفضار حجابها شكله ايه بتلبس ايه خارجه من البيت ايه صدق ما فكرتش في ده انت ما بتفكرش وهي خارجه لابسه ايه وبتمشي في الطريق ازاي ما فين انت من قوله تعالى وانزل عشيرتك الاقربين ده مشكله كبيره جدا احنا لازم نقف مع الناس أولادك إيه أخبارهم الولد بيصلي الفجر ولا لا نعرف عنده مدرسة بينام بدري إيه مدرسة يعني مش مشكلة صلاة الفجر مدرسة دنيا كل دنيا طيب بيصلي الظهر ولا لا إيه أصله يكون في المدرسة جنب المدرسة بيصلي ولا لا إيه مسألتش أهم شيء يرجع مدرسة الهوس أو الجاب أصله بيتعب وعنده واجب كتير أو لازم أمه قاعدة معسكر في البيت الأم مشغولة والأب مشغول عشان راجل المدرسة إيه ده؟ مفيش صلاة ما انشغلتوش بالصلاة بالنسبة للولد مش في الدماغ ولا إيه الحكاية في إيه؟ عرفت بقى ان انت لسه ما تعرفش الطريق طيب استنى نخرج من بيتك شوية عمك اولاد عمك ايه وانا كمان مسؤول عن دول وانذر عشيرتك الاقربين صدق عم الشيخ ده انا عمي بقالي 10 سنين ما بنكلموش هذا كان شيخ لا تزين وبين والدي احنا مقطعين بعض عمك طب خالك طيب خالك طب عمتك طب ارحامك فين انت من قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين ايه مش لازم بقى نقف مع الناس ولا ايه مش لازم نراجع الناس احنا كده شكلنا لسه ما بدأناش الطريق اصلا وبعدين نفكر نفسه شيخ الاسلام في الورع ايه في ايه اهو معالم الطريق اهي يا ايها المدثر قم فانذر اصل انا غير مؤهل يعني الشيخ ان ادعو الناس تعرف هذا جيدا؟ طب انت صادق في الكلام ده ولا ايه؟ ما انا شايفك عمال تدعو بره وعمال تؤمر وتنهي وعمال تفتي كل حاجه في الدين. صح. فما تتعلم بقى قبل ما تتكلم عشان تبقى مؤهل تقوم بالواجب المنبي كمسلم. نعم يا ولد.
ما sollte wissen, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier, o du Zugedeckter, stehe auf und warne. Dieses Warnen oder eine Botschaft zu überbringen, lässt sich, wie der Sheikh erwähnt hat, in drei unterteilen. Das erste ist Al-I'lan, und dies ist lediglich eine Nachricht zu überbringen, indem ich beispielsweise sage, der Sheikh ist heute Morgen um 11 Uhr in die Moschee gekommen. Das ist lediglich Erlernen. Indem du einfach nur eine simple Nachricht übergibst. Person XY, er hat heute das und das gemacht. Es ist einfach nur eine ganz normale Nachricht. Dies nennt man Erlernen. Ein Inzar, liebe Geschwister, und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala hier erwähnt, indem er sagt, stehe auf und warne. Dieses Warnen, ein Inzar, ist, dass du eine Nachricht überbringst, mit einer gewissen Art der Beängstigung. Du selbst bist beängstigt, sondern du versuchst dein Gegenüber leicht Bammel zu machen, wie man sagt. Du versuchst ihn leicht zu beängstigen damit. Nicht einzuschüchtern, das wäre das falsche Wort, sondern du übergibst ihm eine gewisse Nachricht und versuchst damit ein bisschen Angst, Furcht, Sorge zu erregen in ihm selbst. Aufgrund vielleicht eines Fehltritts, den er gemacht hat, oder aufgrund einem großen Fehltritt, der ihm bevorsteht. Und um dies wieder gut zu machen, hat er noch eine gewisse Zeit, um diesen Fehltritt oder um sich das zu überdenken oder um von dieser Sache abzulassen, hat er noch eine gewisse Zeit vor sich. Al-Ishrar, liebe Geschwister, ist ähnlich wie im Saar, aber man hat keine Zeit mehr vor sich. Es ist kurz vor knapp. Das ist nur kurz eine kleine Auswanderung in die arabische Sprache. Das Wichtige ist aber nur, dass wir den Imsar verstehen. Den Imsar, deswegen ist das, was hier in diesem Vers erwähnt ist, du überbringst eine gewisse Nachricht, du versuchst vielleicht ein bisschen Furcht in dem Gegenüber zu erwecken, aufgrund eines Fehlers, den er vielleicht gemacht hat, oder aufgrund einer Katastrophe, die ihm bevorsteht, aufgrund seines Fehlers beispielsweise. Und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers erwähnt. Allah subhanahu wa ta'ala begann hier damit, oder wie die meisten von euch wissen, die Da'wah sollte immer aus zwei Dingen bestehen, zwei wichtige Zustände. Einmal jemandem frohe Botschaft zu geben und zu warnen. Und das sind zwei Gegensätze sozusagen. Einmal warne ich und einmal übergebe ich frohe Botschaft. Die Da'wah sollte immer so bestehen. Man sollte versuchen, nicht nur immer die Leute zu warnen und dies und das und Katastrophe, sondern auch mal die Menschen frohe Botschaft mitzugeben. Frohe Botschaft mitgeben und warnen. In vielen Fällen ist es so, dass die frohe Botschaft vor der Warnung kommt. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala hier mit der Warnung angefangen, indem er gesagt hat, stehe auf und warne? Einfach nur aufgrund dessen, wie es der Sheikh erwähnt hat, derjenige, der in der Da'wah tätig ist, derjenige, der zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft, der sollte immer den Zustand kennen von demjenigen, den er aufruft. Und das ist wichtig, denn damit hat jeder von uns zu tun, tagtäglich. Wir reden mit Geschwistern, wir reden mit Brüdern, wir reden damit. Jeder von uns versucht, über die Religion Allah subhanahu wa ta'ala zu sprechen. Aber das Wichtige ist, kennen wir den Zustand von dem Gegenüber oder kennen wir den Zustand nicht? Das ist ganz, ganz wichtig, dass man den Zustand kennt von der Person, über die du redest. Eine Person, mit der du redest, den Zustand von dieser Person sollte man kennen. Damit man weiß, wie man mit dieser Person reden soll, damit man weiß, wie man mit dieser Person reden kann. Allah subhanahu wa ta'ala hat hier erwähnt, stehe auf und warne, beziehungsweise hat die Warnung vorher erwähnt, weil der Zustand dieses Volkes das genau so braucht. Denn wie wir erwähnt haben, man soll den Zustand kennen von demjenigen, den du hier warnst. Wenn du mit einer Person redest über die Religion des Islam, musst du deinen eigenen Zustand kennen, sonst machst du vielleicht mehr kaputt, als du aufbaust. Deswegen, weil aber Allah subhanahu wa ta'ala den Zustand dieses Volkes kennt, ein Volk, das neben Allah subhanahu wa ta'ala Götzen anbetet und sowas von vertieft ist davon und das gar nicht eingeht, dass es ein Fehler ist und das vielleicht
sowas von genießt, yani mittendrin sozusagen, ja, die leben das, das ist schon in Fleisch und Blut übergegangen. Und deswegen erwähnt hier Allah subhanahu wa ta'ala, stehe auf und warne sie. Und wie wir erwähnt haben, wie ich gesagt, das ist so, weil Allah subhanahu wa ta'ala den Zustand dieses Volkes kennt. Für wen aber gilt dieses Warnen? Und das ist eine wichtige Frage. Wen sollte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier warnen, nachdem der Aufruf gekommen ist, oben zugedeckt, da stehe auf und warne. Das wird in einem anderen Vers des Koran erklärt. Und das ist ebenfalls eine wichtige Regel. Es gibt ja, wie ihr mit Sicherheit alle wisst, es gibt Verse im Koran, die erklären sich gegenseitig. Ja, und das ist zum Beispiel ein Vers. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, hier stehe auf und warne. Und in einem anderen Vers erwähnt er, wer gewarnt werden soll. In dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und warne deine Nahestehenden. Ja, mit Nahestehend ist hier die Familie gemeint, aber auch die Nahestehenden, die leicht um die Familie drumherum gehen. Warne diese Nahestehenden zu dir. Und hier hat Allah subhanahu wa ta'ala das direkt schon erklärt. Die Nahestehenden, yani sprich, O Muhammad, stehe auf und warne deine Familie, warne deine direkte Familie, warne deine Nahestehenden zu dir, warne die etwas vielleicht Familie, die ein bisschen weiter weg ist, Onkel, Tanten, Cousins und so weiter und so fort. Dies zählt alles zu den Nahestehenden. Deswegen, liebe Geschwister, ist es ganz, ganz wichtig, auch für uns, und das ist wirklich eine Angelegenheit, die sich jeder selbst beantworten kann, denn manchmal ist es so, dass der Mensch einen Stopp braucht sozusagen. Ja, der braucht manchmal, muss er so ein bisschen alles runterfahren, der braucht so einen kleinen Stopp, sodass er mit seiner eigenen Nefs da sitzt und sie selbst fragt. Ja, und das ist wichtig, denn wie mehrmals erwähnt, es ist schlimm, wenn man sich selbst etwas vormacht oder sich selbst anlügt, sondern dass man so einen kleinen Stopp einnimmt mit seiner eigenen Nefs und dass du dich selbst fragst. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warne deine Nachstehenden, oder wenn wir es so sagen möchten, warne deine Familienangehörigen, yani warne deine Familie, die Leute von Quraysh, die Nachstehenden zu dir. Viele Geschwister heutzutage, du triffst ihn und er sagt, mein Vater betet nicht, oder meine Mutter betet nicht. Oder umgekehrt, du siehst ihn selbst, wie er aktiv ist, was das Debattieren angeht. Ja, der ist überall, wo es irgendwie eine Debatte gibt über die Religion, ist er dabei. Ja, und überall, wenn man irgendwie über die Religion Allahs redet oder jemand, der debattieren möchte, der ist überall dabei, der versucht es mit jedem aufzunehmen. Ja, ich überzeuge jeden von dieser Religion. Aber wenn du ihn nach seinem eigenen Vater fragst, dann sagt er vielleicht, mein Vater betet nicht, der ist ein Ungläubiger. Ja, was ist mit deiner Mutter? Die trägt kein Kopftuch. Ja, und dann schreibt er ihnen den Glauben ab sozusagen. Meine Mutter betet nicht und meine Schwester betet nicht und meine Schwester geht halbnackt aus dem Haus und meine Mutter geht ebenfalls halbnackt aus dem Haus. Und mein Onkel, zu dem habe ich keinen Kontakt, und meine Cousins, zu denen habe ich auch keinen Kontakt, und so weiter und so fort. Das heißt, du siehst, wie er aktiv ist, wenn es darum geht, draußen zu reden und zu debattieren, aber seinen eigenen Zustand kennt er nicht. Und dies zeigt uns, dass wir diesen Weg eigentlich gar nicht verstanden haben. Ja, die Religion des Islam, die Geschwister, oder wie wir erwähnt haben, wenn man sich auf den Weg begibt, zum Ziel, ja, Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen, das ist ein Weg, der nicht einfach nur damit getan ist, dass du dich änderst, sondern wir sollten uns versuchen zu ändern und unsere Umgebung zu ändern. Wie ich erwähnt habe, der redet ganz locker drüber. Mein Vater, der betet nicht, der ist überhaupt gar kein Muslim mehr vielleicht, oder was er sich alles traut zu sagen. Aber nach außen, und wenn du mit ihm redest, dann sagst du, ja okay, und was ist mit dir los, warum redest du denn nicht mit deinem Vater, warum rufst du denn deine Mutter nicht auf, warum versuchst du deine Schwester nicht zu warnen, was ist mit dir los? Und dann wird er dir sagen, ich habe nicht das nötige Wissen in der Religion. Ja, aber wenn du ihn draußen beobachtest, dann siehst du, dass der Sheikh Islam ist. Ja, nee. Überall, wo man eine Fatwa abgeben kann, ist er der Erste. Ja. Und ich habe gehört und ich habe mal gelesen und ich habe dies und das und dies und das. Aber wenn es darum geht, seine Eltern aufzurufen, dann wird er zu einer Person, die angeblich kein Wissen hat in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Oder ebenfalls ja, nee, die Erziehung deiner Kinder oder den Zustand deiner Ehefrau. Wie ist es mit deiner Ehefrau? Ja, betet sie ihre fünftägigen Gebete, hält sie ihre Pflichten ein, bekleidet sie sich korrekt, zieht sie sich islamisch gesehen korrekt an, oder ist das alles nicht gegeben? Ja? Deswegen sollten wir unsere eigenen Nafs fragen, liebe Geschwister, wie es damit ist, dass wir ja, unsere Nahestehenden vielleicht noch gar nicht aufgerufen haben. Deswegen sollte dies jeder von uns zur Aufgabe nehmen, dass er anfängt zu warnen, aber damit mit seinen Nahestehenden beginnt. Ja, seine direkten Familienangehörigen, seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, dass er sie richtig erzieht. Nach der Religion Allah subhanahu wa ta'ala, dass das Kind auch zu den Gebeten aufsteht, wenn es von der Schule kommt, dass nicht die erste Sorge ist, du musst jetzt deine Hausaufgabe machen, sondern dass die erste Sorge ist, komm und lass uns das Dhuhr-Gebet beten und dann machen wir erst die Hausaufgaben oder ähnliches. Und so sollte unser Zustand sein, und so sollten wir unseren Zustand kontrollieren, in Bezug auf allen Belangen, was damit zu tun hat, aufzustehen und zu warnen auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala.
إذن أولى الثوائب التي ينبغي أن يعيها الطالب أنه لا بد له من إنذار الناس ودعوتهم إلى الخير وعليه أن يترك الكسل والنوم. هذا المسلم الذي يريد أن يسير إلى الله عز وجل ذلك مهم لا بد أن تقوم بها. عليكم السلام. وفي قوله قم فأنذر بيان لمنهج الإسلام في مقام الاعتقاد والتوحيد التخلية قبل التحلية. هذه المسألة التي زندن حبلها العلماء كلمة التوحيد تخلية ثم تحلية. أنذر قم فأنذر يعني إيه؟ كما قال المصنف أنذر عن الشرك وادعو للتوحيد. الجماعة اللي بيعبدوا الأصنام دول لازم نخلي قلوبهم أولا من المعبودات الباطلة. هذا المنهج علشان نعلمهم يعني توحيد عشان تأتي التحلية. إنه لا يصح إن القلب يكون ملوث بالشرك ونقول له التوحيد. لازم يخلق أولا من الشرك ده التوحيد نفي ثم إثبات أشهد أن لا إله تخلية إلا الله تحلية. يبقى نفي انفي المعبودات الباطلة أولا ثم تأتي التحلية توحيد الخالق. قديما بعض المشايخ ما يضرب لنا مثالا من حالنا في بلدنا جماعة لما في الريف في عندنا حاجة اسمها بلاط المش. البلاط ده قدر يعني حط فيه جبن قديم جدا حط عليه رايب وشطة وملح ويتقفل ويتساب سنة ولا اثنين ثلاثة لما ريحته لو انت مثلا في جنوب البلاد اللي في الشمال يشموه مشكلة عجيب جدا. مش اسمه مش. فكان الشيخ يقول لنا ينفع نجيب بلاص المش ونحط عليه عسل ابيض ينفع؟ والله ما ينفع ابدا. ليه؟ مبقاش عسل هيبقى مش ممكن يكون عسل. عسل ازاي والبتاع اصلا منقوع بقاله حاله حاجه بؤس تقول لي تحط العسل هنا؟ يقول لك انت مجنون. طيب هنفضي البلاط من المش ممكن نحط العسل برضه؟ مش ممكن لان لسه البلاط او القدر متشبع بالمش. فلو حطينا العسل اللي يحصل ما يبقاش عسل. طب نعمل ايه؟ يقول لك لا ده انت لازم الاول بعد ما تفضيه من المش تبدا تحطه على النار المسخر عشان يبدا يتبخر البقايا الموجوده داخل ايه الاناء وبعد كده تغسله وتنضفه وتسيبه يومين ثلاثه مثلا في الشمس لغايه ما الريحه بتاعته ايه تذهب تماما. بعد كده ممكن نحط العسل يبقى عسل. انما قبل كده ما يبقاش عسل. يبقى لازم نخلي الاول القلب في شرك. تقول لي توحيد لازم نخرج الشرك الاول. ما ينفعش ايه واحد بيتقرب للقبور ونقول له انت كويس بس واحد واحد ربنا ازاي؟ ما ينفعش. نقول له ده شرك بالله، لازم تترك ده عشان تفهم التوحيد، لان ربنا يقول في القران: قل ان الصلاه ونصك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى تخليه الاول، القلب لابد ان يطهر. علشان كده مش ممكن ابدا اللي قلبه فيه اخلاص انه يستقيم على امر الله. عرفت ليه بنقول لك لازم التخليه؟ يقول لك عم شيخ انا ما بخشعش في الصلاه خالص. اقول له ايوه، لانك محتاج لتخليه. ايه؟ فكر كده، انت بتعصي ربنا في شيء؟ ايه؟ انا بدخن بس، هتخشع ازاي؟ الان انت غلطت مش وبتحط عليه عسل، مش ممكن يبقى عسل. بلط ايش؟ مش الدخان ده مش، تيجي تقول لي بصلي هتخشع ازاي؟ يبقى لازم تبعد عن المعصية دي. ادي واحد لسه برضه، شوف مصدر رزقك منين. في شبهات في الرزق هتخشع ازاي؟ مش لسه، ها في مش. طيب ايه كمان؟ ده انا بأذي جيراني. طيب مش نشيله، ده انا قاطع للراحل. في مش، فهمت يا شيخ عربي؟ عرفت بتيجي منين العقبات وبتيجي منين عدم التوفيق؟ في حاجة غلط، في حاجة غلط، ده حاجات غلط. يبقى تخلية وبعد كده تحلية. ايوه ده منهج التزكية. منهج ايش؟ التزكية. قم فأنذر، جماعة دول بيعبدوا صنم. يبقى عشان يتعلموا التوحيد الشرك ابعدوا عنه وخوفهم، فلما يبعدوا عن الشرك هتيجي التحلية. وده اللي فعله النبي بالقرآن مع أصحابه، كما قال الصحابة: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. الأول النبي أنظرنا في يوم آخر خافوا منه، في كذا، في ملائكة، في كتب، في رسل، في قضاء وقدر، في حساب، في عذاب قبر، في الناس بدأت ابعد. طيب تعلمتوا التوحيد؟ تعلمتوا التوحيد؟ ينزل بقى القرآن والأحكام. ايه رأيكم؟ وأقيموا الصلاة، هيقولوا لا. ايه رأيكم بعد كده بقى الخمر حرام؟ هيقولوا لا. لا خلاص، وقالوا سمعنا وأطعنا، لأن تمت التخلية. فلما تتم التخلية صح، اللي يحصل يوم ما نأمرك وننهاك هتستجيب. لكن ليه بعضهم مع الأمر أصل الحجاب يا أخت أنا مش مقتنعة؟ إزاي تقتنع والقلب أصلا عفن؟ مش ممكن تقتنع، لأن لسه بقى عايزين نخلي اللي في القلب. القلب فيه إيه؟ فيه دنيا وفيه شهوة وفيه موضة وفيه الناس لازم يشوفوني حلوة، والناس ما هي عايزة الناس تتفرجوا عليها، ما تعرفش إنها لابد أن تستتر إنها عفيفة مؤمنة. ها لا، هي عايزة تمشي تتهز والناس تتفرج، ها تقعد تتكتك وتزعل لو مشت ومحدش عاكسها، هو انا وحشه ولا ايه؟ الله عايز الناس يعاكسوها، وده يقول لها كلمه، وده يخبطها مش عارف ايه، وده يديها نظره كده تتكيف، هي ما شاء الله مريضه. انما العفيفه لا، ده حتى شوف النساء، والدتي وجدتي، الناس البسطاء ما كانش في علم، ولكن العفه عندها يا لما تيجي حد ان قال لي كلمه تروح مغطيه بوشها. في ايه يا ست؟ انت كبيره بس لا، دي قيم، دي قيم يا وتداي وشها في الارض كده. في ايه يا ست؟ عفيفه. انما الثانيه ايه؟ خد عندك بقى،
كل حاجة ميز. ايه اخت ده؟ اخت مين ده؟ ده انت اللي اخت. اخت مين جامل؟ الله يبارك لك. تشوف النبي لعن الله المترجلات من النساء. لعن الله. دي مش امرأة دي. تمشي طول ما انت تك تم دم. ايه ده في ايه؟ ايه اللي ماشي وراك ده؟ سيرك ماشي وراه. لازم تنظر لها. لابساني حذاء كعب كباية. ايه يا اختي ده؟ تك تن. ايه ده؟ ده موسيقى ماشيه في الشارع. لا كل اللي ما ينظر في ده. هي عايزه ده. عايزه تشغل كل الناس في الحته. كل يبص ينظر لها. ده ينظر وده يقول كلمه وده يعاكس. زي ما كان يقول لها عبديه. مش عارف يا صفايح الزبده السايحه. والثانيه براميل القشطه النايحه. هي عايزه دي. صفايح زبده وقشطه. مشكله كبيره دي. مشكله كبيره خالص دي يا اخت. الله يبارك لك. كل نظره نظرت ليكي في ميزان سيئاتك. حضرتك ماشيه كده عماله تحملي اعباء لا طاقه لك بها. يا رب سلم. ده مش انت بس. والدك المسؤول عنك. اخوك المسؤول عنك. زوجك ان كان لك زوج. ابنك يا ربي ان لم يكن واجب بذل الهدايه لك. كله مسؤول. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك. يعني قم فانذر. تخليل. عرفت بقى لك اصل انا مش مقتنعه بالحجاب. هذا شيء طبيعي. نعم انت مش مؤهله انك تكوني عبده لله. واحد تاني يقول لك عذاب قبري مش مقتنع انك عذاب القبر. انت مش ممكن تقتنع. ليه؟ لانك ميت القلب. انت لا تفهم عن الله ولا عن رسول الله ولا اصلا قضيه الايمان تشغلك. مش في دماغك. انت عايش لدنيا مأجور زي ما وصفوا بعضهم. قال ده عامل زي الهاتف اللي بالعمله المعدنيه. تحط له العمله يشتغل. اللي هيدي له الدولارات عايز منه ايه؟ يشتغل على طول. حارب الاسلام. حاضر. نحارب الاسلام. حارب الحجاب. نحارب الحجاب. ها ايه اقطع. حاضر. مفيش عذاب قبر. مفيش عذاب قبر. انا عايز ايه كمان؟ مفيش رب. اه والله العظيم مفيش رب. فيبدا يشككك في الثوابت. ليه؟ العمله. محملات عارف محملات ده بتاع كده سبحان الله مسخ. ده بقى جاي يعلم الناس الاسلام المسخ ده. ما فيش لا عذاب قبر. حاجات ايه ده؟ دين ايه يا جماعه؟ علماء؟ ما فيش حاجه اسمها علماء ولا دين. ايه في يعمل حد؟ عملة. انا نسيت. وانت بقى الهاتف بعملة. اطعم في الصحابة يطعم. اهدم ثوابت الاسلام يهدم. نعم. يا الله. فهؤلاء الى مذاب التاريخ. اهل الايمان بقى قالوا سمعنا واطعنا. غفرانك ربنا واليك المصير. اليوم الاخر اهو. واليك المصير. خايفين من الاخره. فاستمعوا لله فاطاعوا. فتيجي المراه يا اختي بالحجاب المؤمنه تقول لك ايه؟ سمعنا واطعنا. دي مؤمنه. سمعنا واطعنا. اطاعه الزوج. سمعنا واطعنا. ليه؟ صاحبه منهج. عرفت الطريق الى الله عز وجل. ربنا حبها من الاخر عشان ترتاح. ربنا حبها. فلما ربنا يحب خلاص يهيئ لك كل اسباب الهدايه والخير. تجد قلبك ينشرح للحق ويعرف الحق ويصل للحق. ليه؟ تمت التخليه. هناك من أنذرك وخوفك من ربك فطهر قلبك فاستجاب لله عز وجل. يبقى احنا محتاجين للنظار اخوف اتقوا الله. يا جماعة الدنيا على زوال والله ما هتعيش قد اللي عشته. يا جماعة اتقوا الله يا جماعة في يوم آخر يا جماعة في موت ودي بتشوفوا في حياتكم الأموات وبتشيلوهم على الأعناق وتحطوهم تحت أطباق التراب وتهيلوا عليهم التراب وبنمشي ونسيبهم تحت الأرض. يا جماعة كان لسه امبارح اسمه فلان النهارده مات بيقول شيلوا الجنازه اتنسى الاسم في الحال. ايه ده غسلوا الجنازه كفنوا الامانه شيلوا الامانه فين ده؟ ده كان ده له اسمه والناس فلان راحوا فلان جه خلاص يومين ثلاثه اتنسى صار اثرا بعد عين. ده حتى ابنائه بينسوه بعد فتره ابنه بينساه بعد فتره الشغل والحياه والدنيا والزوجه والاولاد ابوك ايه الله يرحمه لان الف وان تذكر اباك امك هيتنسى طب ما تعمل ما تعمل حتى يبقى ذكرك عند ربك وتصلك الأعمال وأنت في قبرك. يا الله أبو بكر الصديق هل يتنسى؟ أبو بكر عمر بن الخطاب إن بقى الولد صالح هذا ولا ده في ناس يا جماعه الامه كلها تدعي لهم سبحان الله ولك الامه كلها تدعي لهم الى قيام الساعه. سيدنا النبي قعد قالوا ايه مش التهمون هو اولاده بيموتوا وصدقوه يبقى هيتاثر مقطوع الذكر. طب ربنا قال للنبي ايه ورفعنا لك ذكر ها لا يذكر اسم الله الا ومعه رسول الله. ليه؟ قم فانذر أهم بالأمر قام بالدين. البخاري يتنسي في أي حد هيسير على الطريق ده إلا ويذكر البخاري يذكر مسلم يذكر الإمام أحمد يذكر الترمذي أبو داود ابن ماجة النسائي الليث بن سعد مالك أبو حنيفة الشافعي سفيان الثوري ابن عيينة ابن سيرين الزهري سعيد بن المسيب. الله أكبر ليه قاموا بالأمر ده؟ قم فأنت فلا يمكن ينقطع لهم ذكر لأن جماعة قاموا بالأمر عظموا أمر الله فلما عظم أمر الله خلد الله ذكره. يذكرون بالرحمات والدعوات والتردي. أو الله يا أخي بقول لك كثف الأيادي التي ترفع وتدعو لك. في ناس يا جماعة سعداء قد ينام هو الليل وهناك مريض يدعو له لأنه قام بعيادته والقيام عليه. هناك أرملة تدعو له لأنه كفلها ورفع الحرج عنها. هناك فقير يدعو له لأنه أدخل عليه السرور ورفع عنه الحرج. تبقى أنت نايم وده بيدعي لك. أهو اللي بيعلمه الناس الخير طالب عنده يا رب. شوف الإمام أحمد يقول ما سجدت سجدة إلا ودعوت للشافعي. مش معلمه العلم علمه فازاي انت فضله يسجد اللهم اغفر للشافعي. الله اكبر كثروا ممن يدعون لكم بخير لما تقوموا بهذا الامر. قم فانذر. نعم يا رب.
Also den ersten Vorzug, den wir entnehmen aus dieser Erläuterung von diesem Vers, stehe auf und warne. ist, dass man aufstehen soll, um zu warnen und gleichzeitig von der Faulheit abzulassen. Allah subhanahu wa ta'ala, indem er sagt, steh auf und warne, zeigt uns auch bestimmte Dinge oder Eckpunkte, die zu unserem Manhaj dazu gehören. Dinge, die zu unserem Manhaj gehören, wie beispielsweise Allah subhanahu wa ta'ala sagt, stehe auf und warne. Und dies zeigt uns, liebe Geschwister, dass man mit dieser Warnung, yani, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Menschen warnen soll, dass damit beauftragt ist, den Schmutz aus den Herzen zu nehmen. Ja, stehe auf und warne, indem man den Schmutz sozusagen aus den Herzen versucht, von den Menschen zu nehmen. Und was mit Schmutz gemeint ist, ist ja natürlich klar, yani der Schmutz des Götzendienstes beispielsweise. Deswegen sehen wir auch, wenn Allah subhanahu wa ta'ala, yani, oder beispielsweise bei unserem Glaubensbekenntnis, indem du sagst, ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, außer Allah. Und somit bezeugst du zuerst mal eine, diese sogenannte Negierung, dass du sagst, dass es nichts gibt. Indem du sagst, ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, keine anbetungswürdige Gottheit gibt. Denn du hast dein Herz geleert von allem Schlechten, von allem, was neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird, von allem Übel. Und dann sagst du, außer Allah. Und dies ist dann die Bestätigung, außer für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir hier sehen, stehe auf und warne, zeigt uns dies auch, wie unser Menhaj funktioniert, was damit zu tun hat, die Leute zum Guten aufzurufen. Dass man versuchen sollte, zuerst mal ihre Herzen zu reinigen und ihre Herzen zu leeren. Und dann erst zum Guten sozusagen. Deswegen, der Sheikh erwähnt ein Gleichnis, dass die Mashayikh, bei denen der Sheikh gelernt hat, die gerne mal ein Beispiel gegeben haben. Ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt ein gewisses Getränk oder Käse sozusagen, den man herstellt, ja, indem sie diesen ein Lehmvorrichtung sozusagen gibt, ja, und dann wird da der Käse reingemacht und alles, was damit zusammenhängt. Ja, und dann wird das geschlossen, yani die ganzen Zutaten, was dazugehört, kommen da rein, dann wird das geschlossen und dann wird das yani so lange gelagert, bis man den Gestank, ja, von dieser Sache, yani die, vielleicht ist es im Norden, ja, und im Süden kannst du das riechen. So stark riecht das dann. Yani, ihr müsst euch das vorstellen, diese Herstellung von diesem Käse, yani, wie gewaltig lange das bleibt und wie gewaltig der Geruch nachher ist. Bringt es was, wenn wir jetzt beispielsweise solch ein Gefäß, solch ein Lehmtopf oder Lehmgefäß sozusagen nehmen, in dem dieser Käse drin ist, dieser stinkende Käse, der schon seit Jahren vielleicht da drin ruht, und dann gehst du hin und dann nimmst du dir Honig und du machst Honig oben drauf. Und hier kannst du dann davon ausgehen und sagen, hier, ich habe in diesem Topf sehr leckeren Honig. Ja, ist ja nicht normal, wird auf jeden Fall nicht so sein. Denn dieser Gestank und dieser Käse, von diesem Honig wird vielleicht nichts Gutes mehr übrig bleiben. Deswegen aber, selbst wenn wir diesen Käse rausnehmen würden und dann den Honig reinmachen würden, wäre es immer noch nicht gut. Warum wäre es immer noch nicht gut? Aufgrund dessen, diese Sache, weil die so lange da gelagert hat, ja, dieser Gestank frisst immer noch diesen Honig auf. Deswegen ist es die Art und Weise bei Ihnen im Land, wie das dann gemacht wird. Dieser Behälter wird dann genommen, der wird komplett entleert, dann wird er aufs offene Feuer gelegt, sodass die Dämpfe, die da hervorkommen, dass es diesen Gestank sozusagen mitnimmt. Und dann wird das Ding gewaschen und dann wird es noch eine Zeit lang in der Sonne aufbewahrt. Dann erst ist dieser komplette Gestank und diese Überreste, die da drin, alles weg ist. Dann erst kannst du Honig reinmachen und sagen, ich habe diesen sauberen, reinen Honig hier drin. Genauso, liebe Geschwister, ist das mit unseren Herzen. Ja, also ein Herz, du kannst nicht zu einem hingehen, der die Gräber anbetet und der seine Schafe am Grab schlachtet und das sagt, ja, nee, das ist für den Sheikh so und so und bitte gib mir Kinder und bitte gib mir das. Du kannst zu ihm hingehen und sagen, ja, es ist schon korrekt und cool, was du da machst, aber du musst jetzt noch beten dazu. Ja, das bringt ja nichts. Also du musst ihn zuerst mal warnen und ihm sagen, hör mal zu, das, was du hier machst, das ist beigesendet zu Allah subhanahu wa ta'ala, das ist total falsch, du musst ihn warnen, ja, was es für eine Bestrafung dafür gibt und kehre zurück und lass davon ab und fang an zu beten. Ja? Also es bringt nichts, zu einem hinzugehen, der solch gewaltige Sünden macht und dann sagst du ihm, ist okay, aber jetzt fang bitte nur noch an dazu zu beten. Ja, nee, ist schon klar, damit jemand kein falsches Verständnis hat. Man sagt nicht, man muss warten, bis die Herzen komplett rein sind und dann beginnen wir erst mit dem Gebet. Nicht, dass es jemand falsch versteht. Aber damit ist lediglich gemeint, es bringt nichts auf solch ein schmutziges Herz, dass du sowas Gutes dazu gibst. Sondern dieses schmutzige Herz muss zuerst mal gereinigt werden. Und dies waren jedenfalls die Herzen der Mitmenschen damals zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. die in der Beigesinnung so vertieft waren, deswegen müssen diese zuerst mal gewarnt werden. Aber dieses Prinzip mit dem sauberen, mit dem schmutzigen Herz gilt auch für denjenigen, der die Religion Allah subhanahu wa ta'ala schon praktiziert. Und jetzt mag sein, jemand, der praktiziert schon seit Jahren und der sagt, aber in meinem Gebet empfinde ich nichts. Ja, ich bete zwar, ich bete meine 5 täglichen Pflichtgebete, aber lieber Bruder, ich empfinde überhaupt nichts. Als würde ich dann nur stehen und Gymnastikübungen machen. Ich empfinde gar nichts beim Gebet. Bei dem ist es auch so, der sollte auch sein Herz kontrollieren. Ja, vielleicht hat er noch gewaltige Sünden, vielleicht seine Verwandtschaftsband pflegt er nicht, er ist ungehorsam gegenüber seinen Eltern, sein Risk, was er bekommt, ist vielleicht von Verbotenen, so dass er betrügt, was sein Vermögen angeht oder ähnliches. Oder allgemein, jeder, der eine Minderung verspürt, dass etwas Minus ist, ja, etwas ist nicht so, wie es sein soll, jeder sollte dann zurückkehren zu seinem Herzen und kontrollieren und sich fragen, warum ist das so? Dafür gibt es auf jeden Fall einen Grund und der ist auf jeden Fall bei dir. Yani, den findest du nicht irgendwo. Wenn du beispielsweise kein Khushu' hast, obwohl du das nötige Wissen hast, was Khushu' herbeiruft und alles, was damit zusammenhängt, dann musst du dein Herz kontrollieren. Guck mal, subhanallah, die Sahaba, die waren so gewesen, indem sie gesagt haben, wir haben zuerst den Glauben gelernt, dann haben wir den Koran gelernt. Und als wir den Koran gelernt haben, stieg unser Glaube. Mit dem Koran gelernt, in Anführungszeichen, damit das niemand falsch versteht. Mit Koran gelernt ist nicht damit gemeint, wir haben ihn auswendig gelernt oder so, sondern mit dem Koran, dann kam der Koran, dann kamen die Ahkam, die Urteile sozusagen, Gebote und Verbote und bleib davon fern, aber vollzieh das Gebet um die Zakat, um diese Sünde, um diese gute Tat, das ist damit gemeint. Ja? Das heißt, sie sagen, wir haben den Glauben gelernt und dann erst den Koran. Und als wir den Koran nahmen, stieg dann unser Glaube. Das heißt, man musste sich zuerst mal ebenfalls warnen. Ja, Glaube, ihr kennt ja die 6 Säulen des Glaubens, indem sie ihm sagt, es gibt einen Tag der Vorherbestimmung, es gibt Engel, daran musst du glauben, und Bücher und Gesandten und Vorherbestimmung, ja, und alles, was damit zusammenhängt. Und es wird ein jüngster Tag kommen und der jüngste Tag ist so gewaltig und der wird so sein und der wird so sein. Ja, und dann, als ihre Herzen dann rein wurden sozusagen und sie das verinnerlicht haben, dann kam erst die Ahkam sozusagen, dann kam der Koran zu ihnen. Als der Koran zu ihnen kam, hat er das bestätigt, was bereits in ihrem Herzen war, und somit stieg gleichzeitig ihr Glaube. Das heißt, wenn sie diese Angelegenheit mit dem Glauben nicht hätten und dann würde direkt der Koran kommen, dann wäre es vielleicht schwerer für das Herz, dass es das entgegennimmt. Das heißt, man sollte zuerst mal den Schmutz aus den Herzen leeren und dann es mit dem Guten aufzufüllen, mit der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist ebenfalls wenn wir darüber reden, das ist im Falle von Männern, aber auch im Falle von Frauen beispielsweise. Ja? Dass du mit einer Frau redest und sie sagt dir, ja, ich bin noch nicht davon überzeugt. Ja? Wie der Sheikh erwähnt hat, sie geht auf den Straßen umher mit ihren Stöckelschuhen, schon fast ein Orchester, jeder guckt dahin, subhanallah. Ja? Und das Kranke ist ja, sie findet es gut, ihr gefällt es, wenn sich die Blicke zu ihr wenden. Und das ist Tatsache. Die Frauen brauchen sich nicht anzulügen. Jede Frau, die so auf die Straße geht, mit ihrem Orchester unter den Füßen und mit dem Mini vielleicht und mit der engen Kleidung, wenn sie dir sagt, ich hasse es, wenn die Männer mir hinterher, dann ist das 100% gelogen. Ja, das kann niemand sagen. Keine Frau kann das sagen, die so auf die Straße geht. Ja, kann nicht sagen, und mich regt das total auf, dass sich die Männer umdrehen und mir hinterher schauen. Ganz im Gegenteil, sie wird es aufregen, wenn sie durch die Bahnhofstraße läuft und niemand guckt ihr hinterher. Das wäre der größte, depressivste Tag überhaupt vielleicht in ihrem Leben. Ja, sie geht, sie hat sich aufgetakelt, die Schuhe, die man von so weit entfernt hört, und eine Figur, die angezogen, aber gleichzeitig nackt ist. Ja, angezogen, weil da was drüber ist, man sieht nicht die blanke Haut, teilweise sieht man sie ja auch, aber man sieht nicht die, aber du kannst vollkommen alles erkennen. Ja, das ist die Frau, wie sie uns auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschrieben hat, die Frauen, die angezogen und gleichzeitig nackt sind. Ja, und zu der gehst du hin und die sagt dir, ich bin nicht davon überzeugt oder ich bin nicht so oder ich bin nicht so. Ja, das spiegelt sich in deinem Herzen wieder, weil du vielleicht ein schmutziges Herz hast. Oder ich kann das Kopftuch noch nicht anziehen. Warum? Ich bin nicht davon überzeugt. Ja, du hast was in deinem Herzen. Du hast was in deinem Herzen. Das hat nichts damit zu tun, indem du sagst, dieses Stück Stoff, ich bin nicht davon überzeugt, lüg dich nicht selbst an. Du hast was in deinem Herzen. Da ist noch irgendwas an Schmutz, was noch nicht gelehrt wurde. Deswegen, wenn wir sehen, Schwestern, ja, wir erwähnen jetzt nur das Beispiel der Schwester, aber die aufrichtig sind in ihrer Kleidung und alles, da siehst du, dass oft ihre Herzen reiner sind. Warum? Weil sie näher sind zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und im Endeffekt liebt sie ebenfalls Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Deswegen sollte man immer wieder den Zustand seines eigenen Herzens sozusagen kontrollieren. Und subhanallah, yani für diejenigen, die so nackt auf die Straße hervorgehen, diese sollte wissen, ja, jeder Blick, der zu dir geworfen wird, womit ein Gelüst oder ähnliches hervorgerufen wird, alles erschwert auch deine Waagschale. Und wir meinen nicht deine Waagschale, was die Hasanat angeht, sondern eine Waagschale der Sünden. Jeder Mann, der sich umdreht. Und ebenfalls aber auch für deinen Vater und für deinen Bruder, die es so zulassen, dass du so auf die Straße gehst. Oder wie Sheikh erwähnt hat, yani Leute, die heute in unserer Zeit hervorgekommen sind, yani sie sind Prediger und sie gehen ins Fernseher und sie sagen, es gibt keine Bestrafung im Grab. Und es gibt kein Leben nach dem Tod. Und dieser Koran, vielleicht ist er verfälscht. Und die Sahaba waren so. Und die Sahaba waren so. Und die Sahaba waren so. Ja, die Menschen, die sagen, wir brauchen heute keine Gelehrten mehr. Und alles ist doch viel besser. Und übertreibt nicht. Und es gibt keine Bestrafung. Es sind Menschen, ja, auch die Dummheit, aber auch ihre Herzen. Dass sie schmutzige Herzen haben, in denen noch dieser Schmutz vorhanden ist. Dieses Herz kann dieses Gute noch nicht akzeptieren. Deswegen, subhanallah, wenn wir den Zustand der Gläubigen sehen, so erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, indem er sie beschreibt, indem er sagt, und sie sagten, wir hören und gehorchen. Wir hören und gehorchen. Und das ist der Aufruf für jeden, der ein reines Herz hat. Eine Sache kommt von Allah subhanahu wa ta'ala, und dann sagen wir lediglich, wir hören und wir gehorchen. Und warum sagen sie, wir hören und gehorchen? Einfach nur aufgrund dessen, weil es mal vielleicht jemanden gegeben hat in ihrem Leben, der sie gewarnt hat, der sie aufgerufen hat zur Religion Allah subhanahu wa ta'ala, der sie gewarnt und dann haben sie sich geändert und dann haben sie diesen Zustand erlangt und dann gehörten sie zu denjenigen, die sagen, wir hören und wir gehorchen, barakallahu fik. Wie wir erwähnt haben, dass jemand ihnen den Ernst der Lage sozusagen erwähnt hat, subhanallah. Denn jeder von uns sollte wissen, oder, dass wir den Menschen beibringen, ja, dass das Leben eine Sache ist, die schnell vorbei sein wird. Das Leben wird schnell vorbeigehen. Ja, es wird eine Zeit kommen, wie wir es heute sehen. Eine Zeit wird kommen, gestern war er noch unter uns und heute ist er gestorben. Gestern hat er noch einen Namen gehabt, wir haben ihm seinen Namen gerufen. Heute sagen wir, der Verstorbene. Heute sagen wir, derjenige, der zurückgekehrt ist zu Allah subhanahu wa ta'ala. Heute sagen wir, warum, liebe Geschwister? Weil sie, subhanallah, irgendwann wird ein Zustand kommen, auch für uns, dass wir nur noch erwähnt werden, wenn wir erwähnt werden, in dem sagt der Verstorbene. Also, du wirst nicht mehr bekannt sein. Dein Leben wird vorbeigehen. Und gut ist es, wenn du überhaupt Kinder hast, die noch Dua für dich machen und an dich denken. Viele ist sogar dies verwehrt. Guck mal, subhanallah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wenn der Sohn Adam stirbt, seine Taten werden unterbrochen, außer an drei, eine Spende, die sozusagen Jariya und ein Wissen, was verbreitet wird, und ein Junge, der für ihn Dua macht. Guck mal, subhanallah, er erwähnt ein Junge, Kinder sozusagen, die ein Sohn, der Dua für ihn macht. Guck mal, wie wir uns beispielsweise anschauen, die Stellung von Abu Bakr radiallahu anhu oder Umar radiallahu anhu. Yani, der hat nicht nur einen Jungen, der Dua für ihn macht, der hat die ganze Umma, subhanallah. Ja, wir hören Abu Bakr radiallahu anhu, Umar radiallahu anhu, Aisha radiallahu anha. Yani, die ganze Sahaba, guck mal, die ganze Umma, subhanallah, sagt, möge Allahs Wohlgefallen auf ihn sein. Was ist das für eine gewaltige Stellung? Götzendiener zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sie sagten zu ihm, du wirst keine Kinder sozusagen, es wird dir verwehrt sein und man wird dich nicht mehr erwähnen. Du wirst gar nicht mehr bekannt sein, die Menschen werden dich nicht mehr erwähnen. Guck mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala seinen Zustand erhebt, seine Stellung erhebt, indem jedes Mal, wenn du sagst, ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah, sagst du, und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Und immer wenn wir sagen Muhammad, sagen wir sallallahu alaihi wa sallam. Dies, liebe Geschwister, um zu zeigen, wie gewaltig es ist, dass man auch für diejenigen dankt, die einem das Gute beigebracht haben und dass man diese auch immer mit Gutem erwähnt. Ahmed, rahimahullah, erwähnt, ich habe keine Sajda vollzogen, in der ich nicht Dua gemacht habe für Shafi'i, weil er sozusagen sein Lehrer war. Und das zeigt, dass man die Menschen, egal was für Gute sie hier gemacht haben, dass man immer wieder versuchen sollte, für diese Menschen Dua zu machen und sie im Guten zu erwähnen. Na.
In der Hadith an Ma'alim al-Tarif, احتاجوا إلى وقصات، احتاجوا إلى وقفات، وقفات والمقام مقدر، فإن قدر اللقاء وكان اللقاء نواصل مع قوله تعالى يا أيها المدثر كن، فأنزل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.